was Männer stark macht. Ich habe gedacht, bin mal gespannt, wie das hier vorne aussehen wird. Ich hätte gedacht, dass irgendjemand eine Muckibude aufgebaut hat oder so. Aber das ist ja auch ein Phänomen des Männertages. Die unnötige Deko wird auf Minimum reduziert. Ich habe von unten mal geguckt, die scheinen echt zu sein. Ja. Also meinetwegen könnten die auch aus Kunststoff sein, das würde mich jetzt nicht weiter stören. Ja. Was sagt man? Was macht denn Männer stark? Lasst mich euch einen Schwenk aus meiner Jugend erzählen. 7 Jahre lang war ich mit meinem großen Bruder zusammen in einer Schulklasse. Das ist komfortabel. Ja. Also mein Bruder ist nicht so ein schmächtiger Kerl wie ich, sondern er ist älter, er ist weitaus kräftiger und ein zäher Bursche. Über viele Jahre Kampfsport gemacht, das war durchaus komfortabel für mich als kleiner Bruder. Ja. Denn der unausgesprochene Deal war der zwischen meinem Bruder und mir, er hilft mir im Umgang mit den bösen Schülern und ich helfe ihm im Umgang mit den bösen Lehrern. Ja. Und da kam er ganz hervorragend aus, muss ich sagen. Ich hatte also 7 Jahre Zeit wahrzunehmen, im Endeffekt kommt es gar nicht darauf an, wie stark ich selber bin, sondern wer ist dein Verbündeter? Ja. Die Stärke meines Bruders war meine Stärke und da war der nicht zimperlich, wenn es darum ging, auf den kleinen Bruder aufzupassen. Naja, im Gegenzug dazu habe ich manch eine Hausaufgabe da mit ihm zusammengeschultert, manchmal auch für ihn. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn ich in den ersten Petrusbrief hineinblicke. Da finden wir nun die Gemeinde in einer Situation, Verfolgung kündigt sich an und sie stehen jetzt vor der Frage, wie kommen wir da durch? Wie schaffen wir das? Wer sind wir schon? Wir kleiner Haufe von Glaubenden angesichts so eines mächtigen römischen Weltreiches. Wie werde ich meine Familie durchbringen in dieser Zeit? Wie schaffe ich das? Also es ist so ein Empfinden der totalen Überforderung. Wie soll ich das hinkriegen, bitteschön? Und in diese Situation hinein ist der erste Petrusbrief geschrieben, der den Glaubenden deutlich macht, wie komme ich zurecht mit so einer Situation, die mich zu überfordern scheint? Und auf mich wirkt ihr so, als wärt ihr Männer, die im ganz normalen Leben unterwegs sind. Und da kennen wir solche Situationen. Wie soll ich das hinkriegen? Da sind berufliche Herausforderungen, die rupfen mich. Wie schaffe ich das? Da ist vielleicht ein nerviger Kollege. Wenn ich nur dran denke, dem montags zu begegnen, auch wenn die Arbeit jetzt schön geredet wird von Stephanus, ja, das ändert nichts am Kollegen. Ja. Da ist manch eine Mühsal in der Familie. Wie komme ich mit meinen jugendlichen Kindern zurecht? Ja, für einige, jetzt wir NRWler mal unter uns, es gab gestern Zeugnisse. Ja, vielleicht sitzen einige Väter hier, die sagen, oh Mann, wie soll das werden? Wie soll das werden mit meinem Kind? Was hat der da für ein Zeugnis nach Hause gebracht? Wie soll das gehen? Und wenn wir das für uns so durchdenken, dann stellen wir fest, wir sind gut beraten, darüber nachzudenken, was macht uns stark? Dass wir das Leben schultern, wir für uns und für die Menschen, die uns anbefohlen sind. Im ersten Petrusbrief wird die Aussage dann in Kapitel 5, die Verse 6 und 7 gebündelt mit den Worten, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. In dem Petrusbrief wird uns in Erinnerung gerufen, dass Gott sagt, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Du meinst, die Last der Welt zu tragen, das ist vollkommen unnötig. Du versuchst gerade, meine Aufgabe zu machen. Ich kümmere mich um die Dinge, die dir um die Ohren fliegen. Und das finde ich doch irgendwie entspannend. Das erinnert mich an eine Situation, ich war mit meiner Tochter, die damals noch im Grundschulalter unterwegs, hier unten im Braker Schloss, ja, mal wieder auf einer Fahrradtour, damals hat sie noch mitgemacht. Und da düsen wir hier durch das Braker Schloss und ich sehe, da ist so ein großer Müllcontainer und der brennt lichterloh. dachte ich auch, jetzt werde ich mal ein bisschen Held spielen. Aber mir fiel dann sehr schnell auf, also mit Jacke in Fluss tauchen und Feuer löschen, das funktioniert bei so einem großen Müllcontainer nicht. Dachte ich auch, so ein Pech, was machst du denn jetzt? Rufst die Feuerwehr an. Ich rufe also bei der Feuerwehr an und höre schon, da ist irgendein Jungspund am anderen Ende der Leitung. Ja. Und ich sage ihm, wo ich bin und was hier brennt. Und dann kommt ein ganz kurzer Satz. Da sagt mir der Jungspund von der Feuerwehr, kein Problem, wir kümmern uns darum. Und jetzt geschah was Merkwürdiges, das Ding brannte immer noch. Aber es machte mir keine Sorge mehr. Ja. Ich wusste, da ist jemand, der kümmert sich drum. Ja. Ich stand also da und habe gedacht, toll, mit meiner Tochter, jetzt kann die nochmal sehen, was die Feuerwehr so macht und so. Auf einmal ist diese notvolle Situation fast nett geworden. Ja. Wir konnten jetzt zugucken, was die Feuerwehr so macht. Und das dauerte auch nicht lange, dann kamen die vorbei und löschten und machten also einen Kram. Ja. Ich kümmere mich darum, so ein Satz, der ändert die Perspektive des Lebens radikal. Auch die Art und Weise, wie wir uns dem Leben stellen. Gottes Ich kümmere mich darum ist mehr wert als all unsere Bemühungen, die wir so haben. Und deshalb habe ich das Thema für heute Morgen so überschrieben, starke Männer kennen die Zusagen Gottes. Die, die kapiert haben, was das bedeutet, dass Gott sagt, ich kümmere mich darum, um dich mitten in deinem Alltag. Die haben Grund, nach vorne zu blicken. Und so überrascht es nicht, dass der erste Petrusbrief auch mit Worten beginnt, in denen Gott den Empfänger nochmal in Erinnerung ruft, was das bedeutet. Ich kümmere mich darum. Und ich möchte mit uns zusammen 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9 lesen. Starke Männer kennen Gottes Zusagen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zu Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Klingt so typisch Bibel, theologisch kompakt. Aber es lohnt sich mal innezuhalten und drüber nachzudenken, was gibt Gott hier den Glaubenden mit? Die wissen, ich stehe hier vor einer ganz schwierigen Lebensaufgabe. Wie lautet das, ich kümmere Gottes für dich? Mir fällt auf in den Versen 3 und 4, so habe ich das mal in meinen Worten formuliert, dass Gott den Glaubenden sagt, ich kümmere mich darum, dass du nicht zu kurz kommst. Die Verse 3 und 4. Ich kümmere mich darum, dass du nicht zu kurz kommst. Und dieser Text hat es in sich. Er beginnt mit den Worten, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da leite ich schon mal das Erste ab. Ja, das verstehen wir Männer, glaube ich, gut. Dass Gott den Empfänger sagt, Leute, gekniffen wird nicht. Gelobt sei Gott. So begann für gewöhnlich der Gottesdienst in der Synagoge und viele jüdische Gebete beginnen so. Ein typisches jüdisches Gebet lautet am Anfang, gelobt seist du, o Gott, der du die Toten lebendig machst. Und dann kommt der eigentliche Text, der gebetet wird. Also Petrus greift das auf, was die Juden ganz oft in ihren Gottesdiensten und Gebeten sagten. Es beginnt mit gelobt sei Gott und dann kommt der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und das lässt uns hellhörig werden. Denn als Jesus Christus sagte, Gott ist mein Vater, wollten die Juden ihn steinigen. Wer das sagt, der macht schon mal klar, also ich verstecke mich nicht mehr hinter der jüdischen Religion. Ja. Und wenn Petrus so beginnt, dann macht er schon deutlich, es wird vielleicht schwierig werden, aber eins ist klar. Kneifen tun wir nicht. Ja. Also das Bekenntnis zu Jesus Christus bleibt. Und wir haben auch guten Grund, daran festzuhalten. Unser Text geht weiter, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und das finde ich ganz wunderbar. Dass der Text uns in Erinnerung ruft, Leute, am Anfang deines Glaubenslebens steht nicht dein Glaube. Steht nicht deine Entscheidung, Es steht Gott, der dich wiedergeboren hat. Und das ist so tröstlich wie nur irgendwas. Ja, also schauen Sie sowieso alle nach rechts. Lest das mal schnell fertig, dann predige ich weiter. Ja, zwei Fahrzeuge umparken, weiter geht's. Ja. Der uns wiedergeboren hat. Und mir fiel eine Begebenheit ein, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Da sitzt ein Angler an einem See und angelt. Und plötzlich kommt so ein Passant daher und steht so ziemlich lange hinter dem Angler und schaut ihm beim Angeln zu. Und dann sagt der Passant irgendwann total laut: Es gibt doch nichts Langweiligeres auf der Welt als Angeln. Der Angler lässt das ein wenig auf sich wirken und sagt dann: Doch, zuschauen. Ja, hört sich auch. Ja, das trifft. Das trifft. Wenn ich diesen Text lese, dann stelle ich fest, Gott macht von Anfang an klar, ich bin kein Zuschauer. Ich stehe nicht hinten und guck, wie sich das entwickelt mit dir. Ich habe dich wiedergeboren. Am Anfang deines Weges mit mir stehe ich. Und deshalb will ich mich auch in die Pflicht nehmen lassen dir gegenüber. Das kennen wir alle. Wer anfängt mit irgendeinem Projekt, der hat auch die Verantwortung. Ja, als Väter kennen wir das. Hier im Sommer veranstalten wir Freizeiten, da bin ich für die Jungschaler und Teenies mit zuständig. Und wenn man dann hochkommt in das Gebäude, wo die wohnen und das Chaos tobt, dann ist die erste Frage: Was ist denn hier los? Und die zweite Frage: Wer hat angefangen? Ja. Denn wer angefangen hat, der trägt die Verantwortung. Und Gott macht deutlich: Ich trage die Verantwortung für das, was mit dir läuft, weil ich angefangen habe bei dir. Ich habe dich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und deshalb will ich mich um dich kümmern. Ich kümmere mich darum, dass du nicht zu kurz kommst. Und dann spricht der Text auch, was uns vor Augen steht. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das Wort Erbe, wenn wir das im Deutschen lesen, hat das eine andere Bedeutung, als das klassischerweise bei den alten Juden gebraucht wurde. Das Verständnis, das hier zugrunde liegt. Da ist das Erbe das verheißene Land, das Gott seinem Volk zugesagt hat. Und das bekommen sie auch tatsächlich im Alten Testament. Wenn wir das Wort Erbe lesen, dann denken wir natürlich, ja, wer weiß, ob ich das bekommen werde. Und wenn mir schon jemand was vererben würde, bis sich mal alle bedient haben, also der Notar und dann die Erbschaftssteuer und dann die miterben, dann bleibt noch ganz wenig über. Ja, also wir sind 8 Kinder zu Hause, da gab es irgendwann mal was zu vererben, als das durch 8 geteilt wurde, ja, mein Zeit. Also für die Yacht am Mittelmeer reichte das dann nicht mehr, um das mal so zu sagen. Also für uns ist Erbe etwas, ja, ist ein nettes Zubrot. Für die alten Juden ist das anders. Nach alttestamentlicher Vorstellung ist das Erbe der gesicherte Besitz, der gesicherte Besitz. Das steht dir zu und das nimmt dir niemand mehr. In verschiedenen Stellen taucht das hier in diesem Text auf. Das Erbe ist im Himmel. Und damit ist ja nicht naturwissenschaftlich die Wolken da oben gemeint, sondern der Himmel war nach damaliger Zeit die Sphäre, die für Menschen nicht erreichbar ist. Und das macht deutlich, da hält Gott etwas bereit für dich, das von Menschen nicht angetastet werden kann. Und dieser Gedanke ist, wenn wir uns da hinein vertiefen, für uns unverständlich. Also denk mal einen Moment drüber nach. Wenn du 3 Millionen Euro erben würdest, ich kenne jetzt deine verwandtschaftlichen Beziehungen und ich weiß nicht, wer dir das vermachen sollte. Bestimmt hast du jemand, mir fällt da niemand ein, muss ich sagen. Ja. Aber was würdest du tun? Also Umfragen ergeben, wenn Frauen im Lotto gewinnen würden, dann würden die zumeist eine Haushaltshilfe anstellen. Männer würden sich einen Sportwagen kaufen, ja, neben anderen Dingen. Da denke ich auch, mein Zeit. Was willst du mit einer Haushaltshilfe? Ja, wenn du einen gescheiten Sportwagen haben kannst. Ja. Und dennoch, wenn du etwas erben würdest, dann würdest in meinem Fall, ich würde wahrscheinlich meine Hypothek irgendwie bezahlen. Ja, die meisten von uns würden das Geld irgendwie anlegen, in der Hoffnung, von den Zinsen dann leben zu können oder was weiß ich. Ja. Ja, da ist ein Banker unter uns, der weiß, dass das nicht funktioniert. Gegenwärtig. Denn die Inflation wird es auf lange Sicht fressen. Ganz gleich, was du anlegst, du müsstest dich drum kümmern. Du müsstest dich drum kümmern. Du müsstest immer den Daumen drauf haben, weil da genug Leute sind, die irgendwas abhaben wollen, dass dieses Erbe kleiner wird. Und da ruft uns dieser Text in Erinnerung. Gott sagt uns, ich halte einen gesicherten Besitz für dich bereit, der ist unvergänglich. Das heißt, er kann niemals verrosten oder zerbrechen. Er ist unbefleckt. Das bedeutet, er bleibt im vollkommenen Zustand erhalten. Keine Trübung kann seine Reinheit beeinträchtigen. Er ist unverweltlich, der Besitz, den Gott für dich bereithält. Das bedeutet, dass sein Wert niemals abnimmt, auch nicht seine Herrlichkeit oder die Schönheit. Es ist gegen die Zeit gesichert. Und wenn wir in den Text hineinblicken, was Petrus damit genau zu meinen scheint, dann sollten wir auf Vers 9 blicken. Er spricht davon, dass dieses Ziel als der Seelenseligkeit uns vor Augen gestellt wird. Am Anfang deines Lebens steht Gott, deines geistlichen Lebens, der dich wiedergeboren hat. Und am Ende steht er da, der dein Besitz, die Begegnung mit ihm, für dich bereithält. Und deshalb ruft dieser Text uns Glaubenden in Erinnerung, hab dieses Ziel vor Augen, du wirst nicht zu kurz kommen. Ja, wir haben ja diesen merkwürdigen Satz, der Weg ist das Ziel. Das macht manchmal auch Sinn, aber am Glauben macht das keinen Sinn. Ja. Hier sagt Petrus, achte auf das, was Gott für dich bereithält, ein Erbe. Und das hat viele Facetten. Zu guter Letzt, glaube ich, ist es die Begegnung mit Gott und ist es Gott selbst, der Inhalt dieser Aussage ist. Ich kümmere mich darum, dass du nicht zu kurz kommst, in den Versen 3 und 4. Ein weiteres, ich kümmere mich darum, finde ich in Vers 5. Dir aus der Macht, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Da sagt Gott, ich kümmere mich darum, dass du ankommst. Ich werde dich bewahren. Auffallend ist, Gott sagt den Empfängern hier nicht, ich kümmere mich darum, dass es leicht für euch wird. Die Vorgehensweise dieses Textes ist nicht, man muss alle Probleme meiden und sie möglichst wegbeten. Es gibt so Christen, die das glauben. Wenn ich erstmal mit Gott unterwegs bin, haben sich alle Probleme erledigt. Davon spricht dieser Text nicht. Dieser Text macht deutlich, es kann sogar richtig dicke kommen für euch. Da kündigt sich Verfolgung an. Und die wird hart werden. Später in 1. Petrus 4 lesen wir, vermutlich haben einige schon mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Und das war nicht nett und kuschelig. Und doch ruft uns dieser Text in Erinnerung, ich werde dich bewahren, dass du durchkommst. Und es lohnt sich, über dieses Wort bewahren nachzudenken. Was das bedeutet. Schauen wir hier in den griechischen Text hinein. Dann finden wir hier ein Wort, das eine ganz merkwürdige Kombination ausweist. Es ist die Kombination aus bewachen, beschützen und Acht haben. Die drei Facetten spielen da rein. Bewachen, beschützen und Acht haben. Es ist ein sehr militärisch geprägtes Wort, dass Gott sagt, ich werde dich bewachen. In meinem Leben habe ich viele Dinge, die mir Kummer machen. Eine Sache ist, ich würde auch gerne Wiebe, Rempel, Tövs oder irgend sowas heißen, wie alle heißen. Aber nein, ich heiße Adam mit Nachnamen. Und Adam ist manchmal ungünstig. Ich stehe im Alphabet immer ganz oben und wenn irgendwo was Neues startet, fängt immer Adam an. Immer. Ja, also, wenn es einen Putzdienst gibt, Adam. Ja, Andachtsdienst, Adam. Und ich will euch von meinem ersten Tag beim Militär berichten. Da ging es genau so. Ja, ich hatte noch nicht mal meine Uniform, wir hatten so einen hässlich blauen Jogginganzug. Ja, und dann wurde ein GVD gesucht, das ist der Gefreite vom Dienst, das ist der, der unten das Haus bewacht, ja, dass kein Falscher reinkommt und Telefondienst macht und Schlüssel rausgibt und guckt, dass keiner mit einer Knarre abhaut und so. Also nicht die Kaserne bewachen, sondern nur das Haus. Ja, und das muss die Kompanie selbst machen und so hieß es Adam. Da habe ich auch gedacht, tja, bisschen Telefondienst, meine Zeit, das geht. Ja. Kaum sitze ich in dieser Kammer drin, kommt unser Hauptmann und sagt, die Feldjäger, also die Militärpolizei, die haben Deserteur, so einen entlaufenen Soldaten erwischt. Der hat morgen früh seine Gerichtsverhandlung, der kommt aus unserer Kompanie, den musst du bis morgen bewachen. 24 Stunden. Ja. 24 Stunden nicht aus den Augen lassen. Und ich habe dann gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe noch nicht mal meine Uniform, ich habe nichts. Was mache ich denn, wenn der geht? Tja, dann sagte der Hauptmann, auf ihn werfen, kratzen, beißen, schlagen. Du bist dafür verantwortlich, dass ich in 24 Stunden diesen Mann hier abhole und du lässt ihn nicht aus den Augen, 24 Stunden lang. Da dachte ich, oh ja, das wird eine Nummer. Das, was der Hauptmann hier sagte, du lässt ihn 24 Stunden nicht aus den Augen, du kümmerst dich um den, ich will den von dir wiederhaben. Das trifft ziemlich genau das, was wir hier in Vers 5 lesen. Die ihr aus Gottes Macht bewacht werdet. Gott ist bei dir. Den Moment der Gottverlassenheit, den hast du noch nicht erlebt. Jetzt denke ich nochmal an meine Zeit, an diesen Tag. Ich habe mich am Anfang sehr gefürchtet, aber als der Typ mir dann gebracht wurde, da haben die Feldjäger sich den schon vorgenommen gehabt. Also der war nicht verprügelt, aber der war zahm. Ja, und ich ließ den keine Minute aus den Augen. Das war dann auch nochmal nett, weil ich dachte, auch wenn der schon 24 Stunden bei mir ist, dann erzähle ich dem mal was vom Glauben. Und wir haben zusammen gebetet und ich habe mit der Familie telefoniert und ganz viele Dinge da wieder geordnet. Das war nochmal nett. Ja. Und wenn der auf Klo wollte, dann musste der mich auch fragen, darf ich auf Klo? Und dann bin ich mitgegangen und habe gesagt, hier, die Kabine, ich gebe dir 5 Minuten. Ja. Und dann stehe ich davor und nach 5 Minuten klopfe ich an und nach 7 trete ich die Tür ein. Ja. Ich lass dich nicht gehen. Ich habe den Auftrag, 24 Stunden den Daumen drauf zu haben. Ist das nicht toll, dass so ein Wort gebraucht wird, um zu beschreiben, wie wichtig du Gott bist? Ist das nicht eine Zusage Gottes, die hält? Wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott nicht da ist. Aber dieser Eindruck ist immer falsch. Den Moment der Gottverlassenheit hast du noch nicht erlebt. Daran erinnert mich dieser Text. Ich erinnere mich an eine Lebensphase, in der wir als Familie sehr hart durch mussten. Und ein guter Freund von mir rief mich an, der war FEG-Pastor zu der Zeit. Und er sagte, Ede, ich höre, es geht euch nicht gut. Erzähl mal. Und ich erzählte ihm so ein bisschen von unserer Lebenssituation und sagte ihm dann, du, ich fühle mich so richtig von Gott verlassen. Das ist meine größte Not. Nicht das Ganze drumherum, was auf uns als Familie einströmte. Ich sehe die Gegenwart Gottes nicht mehr. Ich fühle mich von Gott verlassen. Und Gottverlassenheit ist eine schwere Bürde. Da denke ich an Jesus am Kreuz, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ertragen wir kaum, wenn wir den Eindruck haben, ich sehe Gottes Gegenwart nicht mehr. Ich fand es toll, wie mein Freund damals reagierte. Ich dachte, er ist ja ausgebildeter Theologe. Jetzt kommt mal eine gescheit theologische Antwort. Wisst ihr, was der mir geantwortet hat? 3 Worte. Er sagte, Ede, das ist, und jetzt kommen seine 3 Worte. Ausgeschlossen, ausgeschlossen, ausgeschlossen und legte auf. Und ich stand da mit meinem Hörer. Ja. Aber ihr merkt, die Worte sind hängen geblieben. Das ist unmöglich, dass Gott dich verlässt. Auch wenn du es jetzt nicht fühlst, sagt uns Vers 5, er wird dich bewahren. Das meint bewachen und durchtragen, beides spielt damit rein. Weil du ihm so wichtig bist. Und wenn du in einer Lebenssituation gegenwärtig unterwegs bist, in der du die Gegenwart Gottes nicht wahrnimmst, schlag Vers 5 auf, unterstreich dir dieses Wort. Wenn du jemanden neben dir hast, von dem du weißt, der muss gerade hart durch, sprich ihm das zu. Ausgeschlossen, ausgeschlossen, ausgeschlossen. Und dann leg auf. Das ist die Aussage hier in Vers 5. Ich kümmere mich darum, sagt Gott, dass du gut ankommst, weil ich dich bewahren möchte. Die Verse 6 bis 8 bringen eine weitere Zusage Gottes ins Spiel. Ich kümmere mich darum, dass es für dich gut ausgehen wird. Und das hat schon in sich, muss ich sagen. Da kommt Verfolgung und große Not. Und die Antwort des Petrus ist, wird gut ausgehen, mach dir mal keine Sorgen. Also es liest sich fast ein bisschen ironisch, die Verse 6 bis 8. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und dann am Ende von Vers 8, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Es wird gut ausgehen für dich. Wenden wir uns erstmal dem Positiven zu. Ja. Dieser Text spricht davon, dass der Glaube als echt und kostbar befunden wird. Er spricht davon, dass es zum Lob für dich ausgehen wird. Er spricht davon, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Das ist eine Zusage. Und das gilt sogar uns Norddeutschen. Das Wort, das hier steht, mit unaussprechlicher Freude, meint eine Freude, wenn man das genau übersetzt, eine Freude, die reicht bis hin zum Hüpfen. Ja, da stelle ich mir mal vor, hier, wenn wir Jesus begegnen und die alle da rumhopst vor lauter Freude. Ja, das ist uns Norddeutschen eher unbekannt. Wir freuen uns ja mehr so nach innen hin. Ja, also, ihr kennt ja diesen Spruch. Wie nennt man das, wenn drei Norddeutsche nicken? Ekstase. Ja, also wir sind da eher zurückhaltend. Dieser Text spricht davon, ja, es gibt eine Phase der Traurigkeit. Die gibt es. Und Christen, die Augen davor verschließen, ich glaube, die machen sich etwas vor. Wenn ihr traurig seid in mancherlei Anfechtung, das gibt es. Aber Gott verfolgt ein Ziel damit und zu guter Letzt wird's gut für dich ausgehen, wenn du dranbleibst und diesen Weg an der Hand Gottes gehst. Das finde ich so mutmachend wie nur irgendwas. Zu Lob, Preis und Ehre. Das weiß ich nicht, aus welcher Familie du kommst. Es gibt ja in jeder Familie ein paar so eine Aussagen, die es in sich haben. Also bei der Familie Adam, wo ich herkomme, das höchste Lob, das es gab. Jetzt denken wir drüber nach, was das höchste Lob in deiner Familie war. Das höchste Lob im Hause Adam war, du kannst schon mehr als Brot essen. Ja, das war so top. Da wusste man, das ist nicht mehr zu steigern. Ja, ich weiß nicht, ob Jesus am Ende sagen wird, Eduard, du kannst schon mehr als Brot essen, das weiß ich nicht. Ja, hier ist aber die Rede davon, das Urteil Jesu über deinem Leben, das wird entscheidend sein. Und wenn du bereit bist, an seiner Hand auch schwierige Zeiten zu durchleben, das lohnt sich. Das Lob Jesu über deinem Leben, das soll dir Kraft geben, darauf zuzugehen, auch wenn der Weg durch Traurigkeit geht. Dieser Text spricht auch davon, wie so schwere Lebenssituationen in unserem Leben wirken sollen. Es macht uns deutlich, Krisenzeiten sind oft notwendig, weil sie die Echtheit unseres Glaubens bestätigen. In Vers 7 lesen wir, damit euer Glaube als echt und kostbar befunden wird. Es veredelt etwas in uns. Es ist auch ein Trost in diesem Text. Das kommt im Deutschen kaum rüber. Achtet mal am Ende bei Vers 6. Wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, das Wort für mancherlei, das kann man im Deutschen nicht übersetzen. Es meint vielfältig oder verschiedenartig, unterschiedlich. Und es drückt aus, eine ganz große Palette liegt da zugrunde. Und ruft uns in Erinnerung, es kommt nicht einfach Elend über dein Leben. Sondern wenn hier deutlich wird, Gott wirkt so in deiner Gegenwart, dann, an deinem Leben, dann will er ausdrücken, Gott hat eine breite Palette von Möglichkeiten, dein Glauben echt und kostbar werden zu lassen. Und das, was dir widerfährt, ist kein Zufall und kein Pech und kein Schicksalsschlag, sondern das liebende Wirken Gottes in deinem Leben, der dein Leben veredeln möchte und deinen Glauben tief gründen lassen möchte. Es lässt sich schwer vergleichen, dieses Wort. Wir hatten vor ein paar Jahren für einige Tage ein paar amerikanische Mädels, die bei uns zu Hause wohnten. Das war interessant. Ja, also sie haben alle Klischees erfüllt, die man sich so erzählt von manchen amerikanischen Bürgern. Dazu gehörte auch, jede von denen hatte so einen Schminkkasten. Ja. Und ich kann euch sagen, wenn die das Ding aufklappten, das war ein Ritual, da klack, 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 klack. Also, und da ganz viele, könnt ihr euch vorstellen, ganz viele unterschiedliche Rüsch und Farben und was da alles für ein Zeug drin war. Aber für jeden Bereich des Gesichtes offensichtlich das richtige Mittel. Farbe oder, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Also, das entspräche in etwa dem Wort, das Petrus hier gebraucht. Ganz verschiedenartig, für jeden Bereich deines Lebens hat Gott die rechte Portion Schwierigkeit parat, damit er dein Leben persönlich veredelt und sein Bild in dich hinein projiziert. Und dass du, wenn du Jesus Christus begegnest, sein Lob erfährst und durch dein Leben der Name Jesu gepriesen wird. Darüber wirst du dich freuen. Und jetzt denk mal an die Dinge, die dir Mühe machen. Denk an die letzte Woche. Wir haben manchmal den Eindruck, ach, das ist so der ganz normale Mist des Lebens. Das gehört halt dazu. Dieser Vers öffnet uns eine neue Perspektive. Nein, es ist präzis. Gott wendet sich dir zu, weil du ihm wichtig bist und er möchte dein Leben. Er hat ein Curriculum, also einen Lehrplan, ganz persönlich für dich parat, aus einer Palette von Möglichkeiten. Dieser Text spricht auch davon, dass es sein muss. Ja, wenn es sein soll, dass es keinen anderen Weg gibt, wenn Gott dein Leben veredeln möchte. Und das finde ich mutmachend. Er sagt uns in diesem Vers zu, ich kümmere mich darum, dass es für dich gut ausgehen wird. Einen letzten Gedanken. Ein letztes, ich kümmere mich drum, Gottes, möchte ich für uns ableiten aus diesem Text in Vers 9. Ich kümmere mich drum, dass das Ziel unverrückt bleibt. Hier haben wir diese deutliche Aussage. Wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und da richtet Gott unsere Perspektive auf und macht deutlich, blicke auf dieses Ziel. Der Seelenseligkeit. Man kann das auch überretten mit die Errettung der Seelen. Das ist ja so ein typisches christliches Vokabular. Was ist denn mit Seelenseligkeit gemeint? Auf der einen Seite spricht der Text davon, wenn ihr ankommt. Auf der anderen Seite macht er deutlich, dass Gott sich drum kümmert. Und hier steht das Wort Psyche im Grundtext. Ja, und das meint nicht nur, es wird eine Errettung des Geistes sein, irgendwie theologisch abstrakt. Sondern dieser Text ruft uns in Erinnerung, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, das wird wahrnehmbar sein für dich, das wirst du fühlen können. Du wirst es mit deinen Emotionen wahrnehmen können. Und deshalb steht da im Vers davor, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude, ja, bis hin zum Hüpfen. Aber es ruft uns in Erinnerung, du musst deinen Blick anheben. Du musst deinen Blick anheben. Blick nicht auf die Not und auf die Sorge, die dich kraftlos macht. Blicke auf die Zusagen Gottes und auf das Ziel, das unverrückbar bleibt, weil Gott sich drum kümmert. Ich weiß nicht, was ihr für Person seid. Es gibt ja ein paar, die planen ihren Urlaub jetzt schon. Ich würde gerne mal fragen, wer hat schon gebucht? Also, das ist eine rhetorische Frage. Ja. Ich habe letzte Woche gebucht. Ja, für den Sommerurlaub. Und da entdecke ich doch etwas ganz Interessantes. Ja. Wir haben uns diesen ollen Prospekt angeguckt in allen Details. Ja. Wir wollten möglichst viel Kleinigkeiten erkennen. Wie sind die Räume, die wir da gebucht haben? Ist das Meer in der Nähe? Was ist das für ein Ort? Ich habe natürlich bei Google Earth geguckt, ja, was so alles dazugehört. Und ich merkte etwas ganz Eigentümliches. Wir sitzen da wie die kleinen Kinder und freuen uns ob dessen, was uns da im Urlaub blüht. Ja, und hoffentlich an Positivem erwartet. Das ist die Vorfreude des Urlaubs. Und ich habe den Eindruck, den gleichen Ball spielt Petrus uns zu, indem er sagt, Leute, Gott sagt dir, ich kümmere mich darum, dass das Ziel unverrückbar bleibt. Und deine Aufgabe ist es, blicke darauf. Lote das aus, was wird gesagt über das Ziel? Was bedeutet Seelenseligkeit für mich? Ganz gleich, was kommt. Ich kümmere mich darum, sagt uns Gott, und diese Zusage steht. Deshalb habe ich die Botschaft so überschrieben. Starke Männer kennen Gottes Zusagen. Die lauten, ich kümmere mich darum, dass du nicht zu kurz kommst. Ich kümmere mich darum, dass du ankommst. Ich kümmere mich darum, dass es gut ausgehen wird. Ich kümmere mich darum, dass das Ziel unverrückbar bleibt. Und deshalb glaube ich, wenn wir uns diese Zusagen Gottes in Erinnerung rufen und vor Augen halten, dann haben wir Mut, uns dem Alltag zu stellen. Dann haben wir Kraft, nicht unterzugehen. Mit 3 kurzen Bildern möchte ich landen oder mit 3 Cartoons. Was ist hier falsch? Auch eine rhetorische Frage. Macht nicht weiter. Kannst du mal? Ja. O Herr, ich gebe dir meine Last. Bis dahin seid ihr wahrscheinlich alle noch bei mir. Amen. Und gehen weiter. Die Zusage Gottes meint, die kannst du getrost bei mir lassen. Du brauchst meine Aufgabe nicht zu übernehmen, weil ich mich um dich kümmere. Und daraus schöpft Zuversicht und Kraft. Amen.